in this game, it's the survival of the fittest. That means if I have to kill you to pay off my debt, I will. And I don't trust you, so don't trust me either. Only trust yourself.
In diesem Spiel überlebt nur die Stärkste. Das bedeutet, wenn ich dich töten muss, um meine Schulden zu bezahlen, werde ich das tun. Und ich vertraue dir nicht. Also vertrau du mir auch nicht. Vertraue nur dir selbst. Dieser kurze Ausschnitt aus dem Spielfilm Joy zeigt sehr pointiert, wie isoliert Menschen sind, deren Körper als Ware angesehen und die deswegen gewinnbringend verkauft werden, insbesondere als Frauenkörper gehandelte Personen, die in die Zwangsprostitution verkauft werden. Joy ist zwar ein Spielfilm, aber es ist ein Film, der die Realität abbildet. Ein Film, der in der Gegenwart in Europa situiert ist. Im Film wird eine junge Frau wegen ihres Körpers aus Nigeria nach Österreich verkauft, wo sie gezwungen wird, Sexarbeit auszuüben. Als ZuschauerInnen folgen wir ihrem Weg in den Menschenhandel und bekommen einen Eindruck von der Unmöglichkeit eines Ausstiegs. Wien ist für Joy das Ziel ihrer Reise, aber wie verläuft der Weg dorthin? An vielen sogenannten Hotspots, an der europäischen Außen- und Binnengrenzen, wird das Netzwerk des Menschenhandels deutlich sichtbar. So wie in Ventimiglia, einem kleinen italienischen Ort an der Mittelmeerküste, kurz vor der Grenze zu Frankreich. Das Problem des Frauenhandels ist unübersehbar, denn insbesondere viele Frauen im Transit befinden sich im Tratter, im Handelssystem. Gleichzeitig gibt es wenige Handlungsmöglichkeiten, um die betroffenen Frauen zu unterstützen. Wir treffen Charlotte und Manuela, um mit ihnen über die Situation in Italien zu sprechen. Beide engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich gegen Frauenhandel. Charlotte ist außerdem aktiv bei Keshania, einer nichtstaatlichen Organisation, die seit einigen Jahren People on the Move auf ihrem Weg unterstützt. Die AktivistInnen setzen sich ein für Menschen, die bei dem Versuch, die italienisch-französische Grenze zu passieren, gepushbackt werden, die also von der französischen Polizei aufgegriffen, inhaftiert und dann nach Italien zurückgeschoben wurden. Keshania, das ist kurdisch und heißt No Problem, kein Problem. Keine Grenzen, kein Problem. Das ist das Motto der AktivistInnen. Mehr Infos findet ihr auf keshania.org. In der Folge sprechen wir von gehandelten Frauenkörpern. Auch wenn uns diese Begrifflichkeit Probleme bereitet, weil die betroffenen Personen dadurch sprachlich objektifiziert werden. Aber Sprache ändert nichts an der Realität der Personen, die im Handel feststecken. Diesen Widerspruch können wir im Rahmen des Beitrags nicht auflösen. Wir fragen Manuela und Charlotte, wie sie auf die Thematik aufmerksam geworden sind.
I was interested in the presence of all women in Ventimiglia.
Mich hat die Anwesenheit der Frauen in Ventimiglia interessiert. Es war schwierig, sie zu treffen. Sie sind nicht so viel auf der Straße unterwegs wie die Männer. Als es das Rote Kreuz Camp noch gab, waren sie dort und es war schwierig, mit ihnen zu interagieren und zu versuchen, ihnen mehr zu helfen. Zuerst hatte ich und meine Freundin den Wunsch, speziell den Frauen in der Gegend mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen direkt zu helfen und sie zu treffen. Und dann haben wir realisiert, dass das Phänomen des Handels hier vonstatten geht. Und ich bin keine Spezialistin, aber ich versuchte, mehr Informationen zu bekommen und zu verstehen, wie wir den Frauen besser helfen können, die in diesem Frauenhandel verwickelt sind. Natürlich sind nicht alle migrantischen Frauen, die Sexarbeit machen, egal ob sie illegalisiert sind oder nicht, Opfer von Menschenhandel. Natürlich können sie auch migrantische Frauen sein, die selbstständig Sexarbeit machen. Ich denke, es ist wichtig, das zu erwähnen. Sie sind natürlich nicht alle im Menschenhandel. Das ist eine sehr spezifische Erscheinung.
They are not all into trafficking, of course. It's a very specific phenomenon.
I'm volunteering in Ventimiglia since 2015, when they closed the border.
Ich arbeite seit 2015, als die Grenzen geschlossen wurden, ehrenamtlich in Ventimiglia. Ich kannte die Menschen wie Charlotte und viele Freundinnen von ihr und mir, die an diesem Thema arbeiteten. Ab Dezember 2020 kam ich in das Projekt, das zu Frauenhandel arbeitet. Es ist ein Projekt in der Region Ligurien. Caritas trägt die Verantwortung, ein Verein in Imperia und der Bürgermeister von Ventimiglia. Meine Aufgabe ist es, die Situation am Bahnhof zu beobachten. Für 2 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Wenn du dich damit beschäftigst, kannst du klar sehen, was am Bahnhof passiert mit den nigerianischen Frauen, die von Nigeria nach Italien gehandelt werden. Sie kommen nach Italien und werden werden gezwungen, sich zu prostituieren. Das Projekt gibt es seit 3 Jahren in Ventimiglia, aber in 3 Jahren haben viele Leute die Arbeit gemacht, die ich jetzt mache. Und gewöhnlich haben ein Mann und eine Frau die Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie eine Frau einem Mann vertrauen kann, der zu ihr kommt. Deshalb denke ich, es war keine gute Idee.
Wie sieht denn eure Arbeit genau aus?
Von Dezember an habe ich begonnen, alles niederzuschreiben, was ich sehe, und mich mit den Frauen zu unterhalten. Es gibt viele Frauen, die gerne ihr Coming-out als Zwangsprostituierte haben wollen. Es ist sehr schwierig, mit ihnen zu reden, denn bevor sie Nigeria verlassen, müssen sie einen Schwur ablegen. Sie nennen es Juju. Sie müssen schwören, dass sie mit niemandem darüber reden. Keiner Polizei, keinen FreundInnen, was sie in Italien tun werden. Sie sind sehr eingeschüchtert wegen dem Juju. Sie denken, sie könnten sterben, wenn sie mit jemandem darüber reden. Es sitzt also sehr tief. Es ist sehr unheimlich.
Es ist ein wahrhaftiger Glaube von Ihnen.
Ja, wirklich. Wir können das nicht verstehen. Auch eine Katholikin kann das nicht verstehen.
Mit dem Juju ist ein Voodoo-Zauber gemeint. Das ist ein Bestandteil des Glaubens an Hexerei in Westafrika. In einem typischen Szenario wird eine nigerianische Frau mit einem Juju-Zauber belegt, bevor sie zum Zwecke der Prostitution nach Europa geschleust wird. Die Frauen verpflichten sich, nach ihrer Ankunft den MenschenhändlerInnen für die Schleppung mehrere Zehntausende Euro zurückzuzahlen und nicht mit der Polizei zu kooperieren. Sollten sie sich nicht an den Schwur halten, hätten sie mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen. Krankheit, Wahnsinn oder gar der Tod von ihnen selbst, von Familienmitgliedern oder Bekannten könnte die Folge sein. Hier verschränken sich religiöser Glaube und mafiöse Strukturen, denn die Bedrohung, dass Familienmitgliedern in Nigeria etwas passiert, ist real, sollte eine Frau im Menschenhandel sich Hilfe suchen. Wir fragen Manuela und Charlotte, ob sie erklären können, wie die Frauen in Menschenhandelsnetzwerke geraten.
Normalerweise ist die Madame eine Freundin der Familie oder eine Verwandte. Die Frauen vertrauen der Madame also blind. Die Madame verspricht Arbeit in Europa. Sie sagt den Frauen sowas wie, du bist gut im Haare schneiden, du kannst Friseurin werden in Europa. Du bekommst Papiere und alles. Sie vertrauen ihr blind.
Sogenannte Madame organisieren den Menschenhandel und wachen über die jungen Frauen. Die Betroffenen haben nach Abzahlung ihrer Schulden oft keine andere Perspektive, als selbst zu Täterinnen zu werden. Die Rolle der Madame zu übernehmen und sich nun selbst Frauen aus Nigeria zu bestellen, ist für die Frauen meist die einzige Option. Denn wenn sie ihre Schulden abbezahlt haben, müssen sie weiterhin Geld verdienen, vor allem wenn sie die einzigen in der Familie sind, die Geld schicken können. Während sie in der Zwangsprostitution arbeiten müssen, haben die Frauen außerdem keinerlei Kontakte nach außen, können sich nicht vernetzen und folglich auch keine andere Arbeit finden. Könnt ihr erzählen, wie die Reise üblicherweise organisiert ist? Vielleicht anhand eines Beispiels?
Ich kann euch von einer Frau erzählen, mit der ich zuletzt gesprochen habe. Dann haben wir ein gutes Beispiel. Die Madame ist in Nigeria. Die Frau hat ihre Reise begonnen mit einem Boga. Der Boga ist ein Typ, der die Reise von Nigeria nach Libyen für sie vorbereitet und sie begleitet. Er bringt sie nach Libyen und zwingt sie, sich für 2 Jahre zu prostituieren. Sie muss 40.000 Dinar bezahlen.
Das entspricht ungefähr 7.300 Euro.
Wenn sie Europa erreicht hat, muss sie 42.000 Euro an die Madame zurückzahlen für die Reise. Sie sagen, es sind Reiseschulden. Die Madame bezahlt für die Reise 3.000 Euro und die Frauen müssen zwischen 25.000 und 42.000 Euro zurückbezahlen.
Der Boga steht während der Reise im ständigen Kontakt mit der Madame oder anderen MenschenhändlerInnen des Netzwerkes. Bogas begleiten die Frauen teils auch deshalb, um sie zu bewachen, damit sie unversehrt ihr Zielland erreichen und dort erst ausgebeutet werden.
Für einen Mann kostet es 5.000 bis höchstens 10.000 Euro, nach Europa zu gehen. Aber für Frauen sind es 40.000, weil sie diesen furchtbaren Marktwert haben und den müssen sie abbezahlen.
Sie muss sich in Libyen zwangsprostituieren für 2 Jahre. Und dann schickt sie der Bürger zum nächsten Bürger, der die Reise von Libyen nach Italien organisiert. Wenn sie in Italien angekommen ist, muss sie die Madame anrufen. Wenn sie minderjährig sind, dürfen sie das nicht sagen. Sie müssen sagen, sie sind 25 Jahre oder sowas. Wenn sie sagen würden, dass sie minderjährig sind, würden sie in ein Camp für Minderjährige gebracht werden. Und es wäre für den Bürger schwierig, sie dort wieder herauszubekommen. Dann kam sie in einem Camp in Pompeji an. Dort musste sie den Bürger anrufen. Er hat sie im Camp abgeholt und nach Piacenza gebracht, wo sie sich im Connection House prostituieren musste. für weitere 2 Jahre. Immer wenn sie Sex hatte, musste sie das Geld, das sie eingenommen hat, direkt zum Bogger bringen und sofort zurück auf die Straße.
Beim Connection House handelt es sich um eine private, von einer Madame geführte Wohnung.
Letztendlich hatte sie Glück. Sie hat eine andere Frau getroffen, die auch diese Arbeit auf der Straße machen musste. Diese sagte zu ihr, dass sie zu jung ist dafür und dass sie weglaufen solle. Sie war stark genug und hat versucht, wegzulaufen vom Bogger. Sie ist weggerannt und hat es nach Deutschland geschafft und versucht, Asyl zu beantragen. Deutschland hat ihr kein Asyl gegeben. In Deutschland hat sie zufällig den Bogger angetroffen und der hat sie zurück nach Italien gebracht. Das war ein ganz schlimmer Trip für sie. Sie hatte große Angst. Der Bogger hat zu ihr gesagt, wenn sie ihm 500 Euro im Monat gibt, erzählt er niemandem, dass sie von Italien weggerannt ist. Sie fühlt sich sehr allein und weiß nicht, wem sie trauen kann. All diese Frauen fühlen sich allein. Niemand auf dieser Reise fragt sie, was brauchst du? Brauchst du Hilfe? Sie war 5 Tage in Genua und hat mit SozialarbeiterInnen gesprochen. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben nicht mal gefragt, ob sie was Bestimmtes braucht oder ob sie vor irgendetwas Angst hat. Sie sagten ihr, dass sie nach 5 Tagen wieder aus dem Hotel raus muss, in dem sie sie untergebracht hatten. Sie sollte zurück nach Deutschland.
Und wer habt ihr euch dann kennengelernt?
Irgendwann kam sie nach Ventimiglia. Sie kam zur Caritas und in dem Moment, als wir die Türe geschlossen haben, hat sie angefangen zu weinen und gesagt, sie habe Angst und kann keine weitere Nacht auf der Straße verbringen.
So wie die Frau, von der uns Manuela erzählt, werden sich die meisten gehandelten Frauen erst in Europa bewusst, was gerade mit ihnen geschieht.
Wenn sie in Libyen ankommen, beginnen sie zu verstehen, weil der Bogger in Libyen beginnt, sie zur Prostitution zu zwingen. Und vielleicht haben sie noch die Hoffnung, okay, wenn ich in Italien ankomme, werde ich Friseurin. Es ist nur ein Schritt meiner Reise. Es ist bloß, weil wir in Libyen sind und das die Hölle ist. Wenn sie in Italien ankommen, sagt die Madame, okay, jetzt, ab heute Nacht, zieh dich um, dusche dich und geh auf die Straße. Und wenn du nicht gehst, wirst du natürlich geschlagen und sie schlagen dich, bis du aufwachst und du gehst. Und wenn du kein Geld bringst, weil es keine Arbeit gibt, eine Nacht keine Arbeit, weil niemand vorbeikommt, weil die Leute kein Geld haben, weil Lockdown ist, dann gehst du ohne Geld zurück und dann wirst du geschlagen vom Bogger.
Gibt es denn noch andere Aufgaben, zu denen die Frauen gezwungen werden?
Ja, wenn die Frauen zu alt sind oder schwanger oder sie haben Babys und können sich nicht prostituieren. In solchen Fällen nehmen sie die Frauen als Drogenkuriere. Sie müssen die Drogen in ihrem Körper transportieren oder sie sind Geldkuriere. Natürlich gibt es Zwangsprostitution, aber es gibt darüber hinaus viele andere Arten, für Arbeit missbraucht zu werden. Und natürlich können auch Männer von Menschenhandel für Zwangsarbeit betroffen sein. Zum Beispiel für Feldarbeit oder Ähnliches und betteln, auf der Straße nach Geld fragen. Aber es passiert oft, dass Frauen während der Zeit, die sie in diesem Handelssystem stecken, um zum Beispiel Feldarbeit zu machen, außerdem gezwungen werden, sich zu prostituieren.
Wir sind hier ja direkt an der Grenze zu Frankreich. Wie passieren die Frauen und auch die Schleuser diese Grenze?
Viele Frauen haben Papiere. Besonders wenn sie sich auf der Straße prostituieren müssen, ist es besser für die Madame, dass die Frauen Papiere haben. Die Leute, die Frauen schleusen, haben oft nicht nur Papiere für Italien, sondern auch für Frankreich. Sie haben Ausweise und können die Grenzen legal passieren. Sie bringen die Frauen in den Zug, begleiten sie und geben sie dann in Frankreich oder Deutschland oder wo auch immer ab.
Und wenn sie sich nicht an euch wenden, wie ist die Frau aus der einem Beispiel getan hat. Wie erkennt ihr sie dann?
Wenn du eine nigerianische Frau kommen siehst, kannst du schon fast sicher sein, dass sie eine Betroffene von Menschenhandel ist. Es sind aber nicht immer nur nigerianische Frauen. In Ventimiglia sind im Moment auch sehr viele aus Côte d'Ivoire. Meistens sind die Frauen gut gekleidet, die Haare sind gemacht, da ist immer ein Bürger bei ihnen. Du erkennst sie auch, weil immer ein paar Männer drumherum sind. In Ventimiglia sind das nicht immer nigerianische Jungs. Es gibt auch welche aus Gambia und Côte d'Ivoire. Wir erkennen sie auch daran, dass sie immer am Telefon sind, wenn sie den Zug verlassen. Sie macht einen Videoanruf, sodass der Mann am Telefon sehen kann, wo sie ist und ihr sagen kann, wo sie hingehen soll.
Gibt es Anhaltspunkte, wie die Hierarchie der SchleuserInnen aufgebaut ist? Wer steht ganz oben?
Es ist schwer zu sagen. In den Straßen siehst du nur die kleinen Fische. Die Leute, die wirklich verantwortlich sind, sehen wir nie. Wir können uns vorstellen, dass weiße Männer involviert sind, aber wir sehen sie nie.
Eins ist aber sicher.
Die nigerianische Mafia wird in Italien von der italienischen Mafia akzeptiert. Du kannst eine Mafia in einem fremden Land nur mit dem Schutz der landeseigenen Mafia machen.
Gibt es Zahlen oder Statistiken zu den Frauen, die gehandelt werden?
Das wissen wir nicht. Ich sehe seit Dezember 1 bis 3 Frauen am Tag in Ventimiglia, die aussehen, als könnten sie im Frauenhandelssystem sein. Zahlen haben wir nicht.
Warum ist es für die Frauen so schwierig, aus dem Handel herauszukommen?
Sie wissen, dass es gefährlich für sie ist, weil es den Chuchu gibt. Aber es gibt auch richtige Drohungen gegen ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit der Familien im Herkunftsland. Selbst wenn sie sich an einem Punkt dazu entscheiden, da rauszugehen, haben sie nicht wirklich viele Möglichkeiten, in Italien sich ein Leben aufzubauen, einen Job zu finden, da rauszukommen, ihrer Familie weiterhin zu helfen. Auch für uns ist es schwierig, einem Opfer des Handels zu sagen, dass sie rausgehen kann, dass es für sie besser ist. Auch ist es schwierig, all die Dinge zur Verfügung zu stellen, die die Handelsorganisation ihnen gibt. Sie geben den Frauen einen Platz zum Wohnen, einen Job, selbst wenn es Zwangsprostitution ist.
Wir treffen viele Frauen mit kleinen Kindern in Nigeria. Sie haben dort große Familien, die nichts zu essen haben. Sie sorgen für sie. Die einzige Möglichkeit ist diese.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, die Entscheidung zu treffen, zu versuchen, aus dem Traffic rauszugehen. Das ist keine einfache Entscheidung, die die Frauen einfach treffen können, weil sie dir begegnen und du eine nette Frau bist, die ihnen eventuell helfen kann. Es ist ein langer Prozess für sie, sich zu überlegen, dass da noch andere Optionen sein können, dass sie den Handel verlassen sollten. Deshalb ist es sehr selten, dass dies hier vor Ort in Ventimiglia passiert, weil es nicht wirklich der Ort ist, wo sie für Monate bleiben, um zu arbeiten. Es ist nur ein Durchgangsort für sie.
It's not a matter of time.
Es ist auch keine Frage der Zeit. Es ist eine Frage des Geldes. Es kommt darauf an. Du kannst für 5 Jahre im Menschenhandel gefangen sein, wenn du einfach nicht genügend mit deinem Körper arbeitest. Du kannst Jahre darin gefangen sein, bis du deine Schulden abbezahlt hast.
Wenn ihr erkennt oder die Frauen es euch sagen, dass sie im Handel stecken, was tut ihr dann?
Seit Dezember kommen viele Frauen, die von ihrer Angst berichten und sagen, dass sie in Gefahr sind und um Schutz bitten. Wir dachten, das ist ja wunderbar, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, den Frauen zu helfen. Leider ist es in Wirklichkeit nicht so. Wir haben gute Gesetze dafür, sehr gute Gesetze gegen Frauenhandel in Italien, vielleicht die besten in Europa.
In Frankreich musst du eine Anzeige machen, um Papiere zu bekommen. In Italien ist das nicht der Fall. Du musst keine Anzeige machen. Wenn du als Betroffener von Menschenhandel anerkannt wirst, kannst du Papiere bekommen.
Aber dann haben wir nicht den Platz, um die Frauen in einem Schutzhaus unterzubringen. Das heißt, wenn du eine Frau triffst, die sprechen möchte, muss sie die Numero Verde anrufen, die grüne Nummer, und sagen, dass sie in Gefahr ist und Schutz braucht. Am anderen Ende der Leitung sagen sie dann, ja, das verstehen wir, aber es tut uns leid, wir haben keinen Platz, um dich unterzubringen.
Manuela sagt, es muss sehr viel mehr Geld in dieses Projekt gesteckt werden. Doch selbst wenn es einer Frau gelingt, einen Platz zu bekommen, ist das für sie nicht einfach.
Zuallererst musst du als sogenannte gehandelte Frau anerkannt werden. Das bedeutet, du musst in das Projekt hineinkommen. Du musst viele Befragungen mit Menschen mitmachen, die das Menschenhandelssystem kennen, um sicherzugehen, dass du keine Madame bist. Du brauchst 3 Monate, um als betroffene Frau anerkannt zu werden. Und danach werden sie normalerweise in ein Haus gebracht. Ein Schutzhaus. Das wird 24 Stunden von der Polizei bewacht. Den Frauen ist es nicht erlaubt, rauszugehen. Für lange Zeit. Manche können zur Kirche gehen. Das war aber auch ein Problem. Wenn sie rausgehen, können sie die nigerianischen Jungs treffen. In den Kirchen passiert viel Retrafficking.
Retrafficking bedeutet, dass die Frauen, die es geschafft haben, dem Menschenhandel zu entkommen, wieder in das System gezwungen werden. Die AktivistInnen versuchen daher, andere Lösungen zu finden, um die Frauen zu unterstützen.
Wir versuchen, andere Auswege zu finden, auf unsere eigene Art. Zum Beispiel, die Frauen in privaten Wohnungen unterzubringen, bei solidarischen Menschen oder kleinen Verbänden, bei Privatpersonen. Es ist gefährlich, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber wir müssen das tun. Wir müssen unsere FreundInnen in Gefahr bringen.
Den Frauen Informationen zu geben zu den Orten, an die sie gehen, kann eine Möglichkeit sein, die Isolation zu durchbrechen.
Eine wichtige Säule des Systems ist, Solidarität untereinander zu verunmöglichen und die Selbstorganisierung unter den von Handel betroffenen Frauen zu verhindern.
Es ist schwierig, sich in Ventimiglia selber zu organisieren für Menschen auf Durchreise. Die Polizei ist hier überall. Es gibt keinen Ort, an dem die Menschen sich in Würde treffen können und miteinander organisieren. Frauen sind sehr isoliert, wenn sie in Ventimiglia ankommen, und es ist sehr unsicher.
Auf die Frage, was das alles mit ihnen macht, reagieren Manuela und Charlotte sichtlich emotional.
Natürlich berührt es dich jeden einzelnen Tag deines Lebens, jede einzelne Sekunde. Du musst dich innen drin verstecken. Es ist nicht die beste Methode, ich weiß. Ich weiß, Charlotte. Aber wenn du es nicht ein bisschen drinnen wegschließen würdest, könntest du nichts mehr tun. Jedes Mal, wenn du eine Frau siehst, wenn du mit einer Frau sprichst, fühlst du dich danach, dich einfach nur hinzulegen und zu sterben. Oh nein, ich bin müde. Es ist eine traurige Geschichte. Hör auf damit. Sie braucht Hilfe. Nicht ich bin diejenige. Also verstecke deine Tränen und schau auf ihre Tränen.
Als weiße Frau habe ich so viele Privilegien. Also bin ich es nicht, die sich beschweren sollte und sagen, ah, es ist zu hart. Aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns untereinander etwas darüber austauschen. Auch, um nicht von innen aufgefressen zu werden, von der Frustration und der Wut. Für mich ist es sehr wichtig, immer Wut zu spüren, gegen all das, was passiert. Aber es darf sich nicht gegen dich und deine Energie und deine Empathie wenden und gegen deinen Wunsch, den anderen Frauen zu helfen. Ich denke, es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen und nicht zu sehr in Frustration zu verfallen. So viel Gewalt, die du miterlebst, obwohl du sie nicht mit deinem eigenen Körper erlebst, siehst du sie trotzdem. Und immer versuchen, an neue kleine Dinge zu denken, die wir tun können, um zu helfen. Um nicht in einer Situation hängen zu bleiben und zu sagen, okay, es ist wie es ist, wir können nichts weiter tun. Nein, manchmal sind es einfach kleine Ideen, kleine Treffen mit neuen Menschen, die neue Energie reinbringen. Das ist sehr gut, ja.
Vielen lieben Dank an Manuela, Charlotte und die vielen anderen Menschen, die versuchen, den Betroffenen zu helfen und ihnen zur Seite stehen.